Sie hören Tankred, Krone und Kelch von Michael Römling, gelesen von Oliver Rohrbeck. Für Audiobuch, ein Imprint von Saga Egmont. Der Tag begann mit strahlendem Sonnenschein. Es war Mitte August. Über den Dächern von Lüttich erklang das Gezwitscher der Vögel und von irgendwoher durchschnitt der spitze Schrei des Turmfalken die Luft. Das Wetter passte zu meiner Stimmung. Das Unrecht, das die vergangenen 15 Jahre meines Lebens vergiftet hatte, würde an diesem Tag rückgängig gemacht werden, die Gerechtigkeit wiederhergestellt, die Schande ausgelöscht, meine Wut und mein Groll besänftigt. Diese Mischung aus Genugtuung und Triumph erfüllte mich bis in die letzte Faser meines Körpers. Ich stand am Fenster der Empfangshalle des Bischofspalastes und wartete auf den Hausherrn, Bischof Franco, den Mann, mit dessen Urteilsspruch meine Misere vor 15 Jahren begonnen hatte. Es war genau in diesem Raum geschehen. Franco, damals ein vergnügungssüchtiger junger Schnösel, hatte die Ehe meiner Eltern mit einem gelangweilten Wink in Richtung des Gerichtsschreibers annulliert und mich und meinen Bruder Radolf damit aller Ansprüche beraubt. Mein Vater hatte seine Konkubine Uta geheiratet und ihr gemeinsamer Sohn Gerold war zum Alleinerben aufgestiegen. Mein Vater war inzwischen gestorben, aber Uta und Gerold saßen immer noch in Maastricht und lebten von den Einkünften des riesigen Besitzes, der mir und Radolf zustand. Aber nicht mehr lange. Mit der Urkunde, die mir gleich ausgehändigt werden sollte, wurde Uta wieder zur Konkubine und Gerold wieder zum Bastard. Und wenn sie nicht freiwillig verschwanden, würde ich sie von meinem Land jagen wie wildernde Hunde. Ich blickte hinaus auf den Platz. Die Sonne hing noch tief über der halb zerstörten Stadt unter mir. Ihre Strahlen streiften die mit Holzschindeln gedeckten Dächer und die verkohlten Balkengerippe der ausgebrannten Gebäude. Trotz des erbärmlichen Zustands von Lüttich lagen Hoffnung und Aufbruchsstimmung in der Luft. Die Leute wollten endlich wieder in Frieden ihren Geschäften nachgehen und ihre Häuser aufbauen. Auf dem Platz wurden Marktbuden aufgestellt, Handwagen und Maultierkarren wurden entladen. Ein paar Frauen und Männer schoben sich zwischen den Buden entlang und prüften die Ware. Hühner gackerten, Gänse schnatterten und aus den Ruinen hallte der Klang von Hämmern und Sägen. Die Plage war vorbei, vorerst jedenfalls. Jahrelang hatten die Dänen die Gegend drangsaliert und ausgesaugt. Jetzt hatte der Kaiser mit Kisten voller Gold und Silber den Abzug der Invasoren erkauft, nachdem wir sie mehrere Wochen lang in ihrer Inselfestung Asselt belagert hatten.
»Da bist du ja, mein Lieber!«
Ich war so in die Betrachtung der Stadt versunken gewesen, dass ich Franco gar nicht hatte eintreten hören. Die arrogante Eitelkeit seiner jungen Jahre war einer gelassenen Eleganz gewichen, und die Ereignisse der zurückliegenden Monate hatten ihn Demut gelehrt. Das Schriftstück, das er in der Hand hielt, war die Belohnung dafür, dass ich seinen Sohn Osmund aus den Händen seiner dänischen Entführer befreit hatte. Mein Lieber! Dass er mich einmal so ansprechen würde, hätten wohl weder er noch ich bis vor kurzem geglaubt. Franco trat neben mich und legte mir eine Hand auf die Schulter. Er wirkte erschöpft, aber auf eine behutsame Weise glücklich. Sein Gesicht mit dem sauber gestutzten Bart war hagerer geworden. Er schien noch nicht glauben zu können, dass der Albtraum wirklich ein Ende gefunden hatte. Ich dagegen war so erfüllt von meiner Genugtuung, dass ich gar nicht an die Kämpfe dachte, die mir bevorstehen mochten. In Gedanken war ich bei meiner Mutter, der so viele Jahre nach ihrem Tod endlich Gerechtigkeit widerfuhr. Angestiftet von Uta hatte mein Vater sie mit Lügen und Verleumdungen überzogen und schließlich der Schande preisgegeben. Diese Schande war jetzt getilgt. Über 12 Jahre hatte ich darauf warten müssen. Ohne ein weiteres Wort reichte Franco mir das kleine, rechteckige Pergament. Gestochen scharfe Buchstaben verkündeten »In nomine sanctae et individuae trinitatis« »Franco divina predestinante clementiae leodinensis civitatis episcopus«. Nicht Clementiae, dachte ich, Clementia. Als Bibliothekar in Prüm hätte ich dem Schreiber für einen derartigen
Sample complete. Ready to continue?